Deutschlandfunk. Informationen am Mittag.
Ja, Christoph Heinemann, das war wirklich interessant an diesem Wochenende, wie entschieden die Junge Union auf ihrem Deutschlandtag gegen das Rentenpaket der Koalition aufgetreten ist und sich zumindest gegen die langfristigen Folgen des Pakets wehrt, weil sie die eben nicht für finanzierbar hält. Die Reform, die sieht ja eine Verlängerung der Haltelinie von 48% bis zum Jahr 2031 vor. Das ist so fest vereinbart im Koalitionsvertrag. Und danach sinkt das Rentenniveau wieder ab. Aber eben durch den höheren Ausgangswert von 48% langsamer als ursprünglich geplant, sodass es im Jahr 2040 noch 1% über dem Wert ohne dem Rentenpaket liegt. Und das verursacht eben diese Mehrkosten von insgesamt 118 Milliarden Euro bis zum Jahr 2040 oder eben zwischen 10 und 15 Milliarden Euro pro Jahr. Und genau das hält die Junge Union eben für nicht finanzierbar und steht entschieden dagegen. Und an Brisanz gewinnt das Ganze natürlich dadurch, dass die 18 Stimmen der jungen Gruppe der Union im Bundestag dazu führen könnten, dass das Gesetz insgesamt nicht durchkommt, weil die Koalition ja nur eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen im Bundestag hat. Darüber also könnte auch die Koalition insgesamt in Frage gestellt werden.
Zeichnet sich da denn inzwischen eine Einigung ab? Das heißt, kann Merz mit einer Mehrheit im Deutschen Bundestag rechnen?
Ja, das war jetzt auch sehr spannend zu beobachten an diesem Wochenende. Auch Markus Söder, der ja heute frenetisch von der Jungen Union begrüßt wurde, stellte sich da nicht auf die Seite der Jungen, sondern setzte ganz auf die Zusammenarbeit in der Koalition. Wir haben das ja gerade von Katharina Hamberger ausführlich gehört. Und noch deutlicher sind ja Jens Spahn und der Kanzler gestern geworden. Beide haben betont, dass man jetzt zu dem Kompromiss stehen müsse und darauf verwiesen, dass die kommende Rentenkommission an Lösungen arbeiten werde, die diese Einwände mit berücksichtigen sollen, also eben die generationengerechte Finanzierbarkeit. Wobei der Vorstoß der Jungen Union natürlich impliziert, dass nur die Jungen dafür aufkommen müssten, aber das ist bei genauer Betrachtung noch nicht mal haltbar, denn die zusätzlichen Ausgaben, die sollen ja über den Bundeszuschuss finanziert werden und nicht durch höhere Beiträge in der Rentenversicherung. Und an der Steuerlast, da sind in wachsendem Maße auch Rentnerinnen und Rentner beteiligt. Seit dem Jahr 2005 werden auch die Renten besteuert und dieser Anteil steigt kontinuierlich an.
Herr Flintermann, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung berichtet an diesem Wochenende über Gedankenspiele in den Reihen der Union zu einer Minderheitsregierung. Für wie konkret halten Sie diese Überlegungen?
Naja, Christoph Heinemann, diese Überlegungen tauchen ja schon seit einiger Zeit auf, aber vor allem im Blick auf den möglichen Ausgang der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern im kommenden Jahr, wo ja die AfD durchaus stärkste Kraft werden könnte. Und wenn es da zur Alleinregierung nicht reichen sollte, dann kämen auch Minderheitsregierungen ins Spiel, weil ja beispielsweise die Union auch nicht mit der Linken koalieren will. Auf Bundesebene, finde ich, ist das bislang nicht mehr als ein Geraune im Hintergrund. Aus der Jungen Union waren da vereinzelt Stimmen zu hören. In diesem Artikel wird ja auch niemand namentlich genannt, die oder der darüber wirklich spekulieren würde. Und wer sich heute aber öffentlich und lautstark dazu erklärt hat, das ist der CSU-Chef Markus Söder, eben auch vor der Jungen Union. Hören wir uns das mal an.
Ich weiß, es gibt den einen oder anderen, der hofft oder denkt, ob eine Minderheitsregierung besser wäre. Ich kann euch nur sagen, eine Minderheitsregierung, die wirkt auf den ersten Moment erlösend, gibt auch mehr Posten im ersten Moment, aber sie führt am Ende dazu, dass du fast nichts mehr durchbekommst, dass ein Bundeskanzler dann ohne Macht wäre und es ist nichts anderes wie in Weimar als die Vorstufe der Radikalen. Und das darf uns nicht passieren, liebe Freundinnen und Freunde.
Also das waren ja ziemlich klare Worte vom CSU-Vorsitzenden. Andererseits gilt in der AfD frohlockt man natürlich tatsächlich in der Hoffnung, dass das alles in die eigenen Karten spielen könnte, gewiss auch mit dem Ziel, mit der Union einmal koalitionsfähig zu werden. Aber da sind sowohl Friedrich Merz als auch Markus Söder vor der Jungen Union klar auf Distanz gegangen und haben gesagt, keine Koalition mit der AfD.
Was passierte, wenn die SPD der Union bei den Themen Migration oder Bürgergeld nicht entgegenkäme?
Ja, das tritt den Spieß um. Da kann man ja durchaus als das Gegengewicht in der Waagschale der Koalition sehen. Auch in der SPD gibt es ja laute Stimmen, die dem jetzt vorliegenden Entwurf zur Reform des Bürgergelds nicht mitgehen wollen oder nicht mittragen wollen, weil sie das als zu unsozial betrachten. Und die Migrationsfragen sind ja gleichermaßen eine politische Baustelle, mit der eine gewisse Sprengkraft in der Koalition verbunden wird. Und das zusammenzubringen erscheint auch in der öffentlichen Debatte zusehends schwieriger. Wenn aber am Ende die Kompromissbereitschaft in all diesen Fragen nicht vorhanden ist, dann landen wir möglich wirklich bei dem, was Markus Söder gerade angesprochen hat. Insofern gilt wohl auch die Aussage, die die Koalitionäre ganz zu Beginn der Regierungszeit betont haben, man ist zu einem gemeinsamen Erfolg verdammt und das geht wohl auch nicht ohne Kompromisse in all diesen Fragen.